Zum Thema Geld gibt es einige ganz interessante Sprichwörter. Und ich habe euch ein paar davon mitgebracht. Geld regiert die Welt. Über Geld spricht man nicht, man hat es. Geld allein macht nicht glücklich. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven. Geld allein macht nicht glücklich, aber wenn es ausgeht, dann nimmt es die Ruhe mit. Geld allein macht nicht glücklich, aber es hat schon viele unglücklich gemacht. Geld allein macht nicht glücklich, es muss einem auch gehören. Keines dieser Sprichwörter hält einer Prüfung durch die Bibel stand. Und sobald man das Wort Geld erwähnt, denkt vielleicht der eine oder andere gleich an einen Vers aus dem 3. Mose 27, 30. Und zwar heißt es da, einen Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich den Herrn bestimmt. So diesen Zehnten zu geben, es ist doch scheinbar für alle Kirchgänger automatisch verpflichtend, den zehnten Teil seines Lohnes zu geben oder dann wenigstens Kirchensteuern zu zahlen. Der Begriff vom Zehnten ist ein Begriff, den man nur im Alten Testament findet. Im Neuen Testament finden wir nichts dazu, zu einem festgelegten oder prozentualen Teil oder Betrag, den ein Gläubiger geben muss oder soll. Und heute Morgen möchten wir anhand des 8. Kapitels aus dem 2. Korintherbrief mal schauen, was im Zusammenhang mit dem Neuen Testament über das Geld geschrieben steht. Bevor wir das jedoch tun, möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, was zur damaligen Zeit überhaupt so los war, damit man diesen ganzen Brief in einen besseren Kontext stellen kann. Paulus hat nämlich diesen Brief in eine spezielle Situation hineingeschrieben. Im Kapitel 8 des 2. Korintherbriefes geht es um das Thema Helfen und Geben, und zwar wem helfen? Der notleidenden Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem ist innerhalb kurzer Zeit enorm gewachsen. Zuerst kamen 3000 Menschen hinzu, dann hieß es, es ist auf 5000 Männer angewachsen. Wenn von 5000 Männern die Rede ist, dann können wir davon ausgehen, dass mit den dazugehörigen Familien und Kindern die Gemeinde etwa 20.000 Personen gefasst hatte. Also eine richtige Mega-Church, wie man heute vielleicht sagen könnte. Und sie haben ihren Besitz geteilt, untereinander sogar aufgeteilt, je nach Bedürftigkeit, um damit der Not des Einzelnen zu begegnen. Dennoch geriet die Gemeinde in eine finanzielle und materielle Schieflage. Die Not nahm immer wieder zu und es gab viele verschiedene Gründe für diese Notlage. Zum einen bestand die Gemeinde vor allem aus aus jüdischen Pilgern, die extra zum Passafest nach Jerusalem kamen. Dann kamen sie zum Glauben und nach ihrer Bekehrung konnten sie nicht wirklich wieder nach Hause gehen, weil sie von ihrer Familie ausgestoßen oder geächtet wurden aufgrund ihres Glaubens. Auf der anderen Seite bestand die Gemeinde auch aus vielen älteren Menschen und aus Witwen, die aus der Diaspora zurück nach Jerusalem gekommen waren in ihrem Alter und für sie jetzt Jerusalem eigentlich ihre Altersresidenz ist. Und auch sie hatten nicht viel Besitz, kein Einkommen und somit führte das dazu, dass wenig neues Geld in die Gemeindekasse kam. Ein anderer Grund für die Zunahme der Not war, dass jetzt die Verfolgung in und um Jerusalem herum begann. Christen wurden für ihren Glauben verfolgt Und sie wurden so zu Ausgestoßenen der Gesellschaft und hatten daher Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Not in Jerusalem war somit sehr groß. Und die Gemeinden in Asien und Europa waren aufgefordert, zu helfen. In diese Situation hinein schreibt nun also Paulus seinen Brief. Und im Kapitel 8, Verse 1 bis 3 lesen wir: Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten, und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Aus diesem Bibeltext können wir 4 Punkte herauslesen, was wir lernen können zum Thema Geld, was uns das Neue Testament dazu sagt. Wenn das Neue Testament von Geld spricht, spricht es auch immer von Geben. Diese zwei Begriffe, Geld und Geben, gehören zusammen. Im Neuen Testament gibt es nicht das eine ohne das andere. Und wenn ihr euch so fragt, wem gehört eigentlich mein Geld? Wem gehört mein Geld? Das ist verblüffenderweise keine rhetorische Frage, sondern entweder habe ich mein Taschengeld von meinen Eltern oder ich habe meinen Lohn von meinem Arbeitgeber und jetzt ist mein Geld auf meinem Konto. Für die Christen in Mazedonien, sie sahen das anders. Für sie war es nämlich nicht ihr Konto oder ihr Geld. Weil sie Gott kennengelernt hatten und aus der Beziehung mit ihm gelebt haben, war es für sie klar, es ist sein Geld und sie haben sein Geld auch weggegeben. Ihre Hilfsbereitschaft und ihr Engagement waren eine Folge davon, dass sie Gott kennengelernt haben und er an ihrem Herzen gewirkt hatte. Ihnen war bewusst, wie viel sie von Gott bekommen hatten, nämlich alles. Und so haben sie die Gleichung sozusagen umgekehrt. Gott gibt mir alles, also gehört Gott auch alles, was ich habe. Im Psalm 24 sagt David eigentlich genau das Gleiche. Im Vers 1 heißt es: Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Und die Welt und die Menschen sind sein. David sagt genau dasselbe: Gott gehört alles. Für ihn ist klar, der Ursprung alles Lebens, das ist Gott. Er allein. Und für ihn war auch klar, dass sein ganzes Leben, all seine Erlebnisse, Erfolge, alles, was ihm auf der Erde begegnet ist, waren Ergebnisse aus Gottes Wirken und aus Gottes Hilfe. Paulus, David und auch die Bibel sagt immer wieder, was auch für uns gilt: Alles, was wir besitzen, gehört Gott. Und zwar egal, ob Geld oder Auto, vielleicht hat man ein Haus, ein Ehepartner, Kinder, Familie, Beruf, Begabungen und Fähigkeiten, sogar unser eigenes Leben, das alles gehört Gott. Besonders deutlich wird es dann, wenn wir sterben. Sogar meinen Körper kann ich nicht mitnehmen, geschweige denn von meinem Besitz. Und Gott hat uns all diese Dinge geschenkt, damit wir sie nützen und brauchen, damit er wieder geehrt wird. Man kann auch sagen, Gott ist der Eigentümer und wir sind die Verwalter. Paulus braucht sogar noch einen extremeren Begriff. Er sagt, Gott ist der Besitzer, also nicht nur der Besitzer, sondern der Herr. Und er, also wir, sind die Sklaven. Und ein Sklave, der hat keinen Besitz. Im Gegenteil, er selbst ist der Besitz eines anderen. Es mag 100 logische und nachvollziehbare Argumente dafür geben, etwas nicht zu geben, sondern zu behalten. Es gibt aber 2 Gründe, es trotzdem zu tun. Der erste Grund ist, unser Geben ist eine Antwort auf Gottes Liebe. Als Markus, mein Mann Markus und ich dabei waren, uns ineinander zu verlieben, waren wir in einer gemeinsamen Lebensgruppe. Und er ist eigentlich ein Nachtmensch, ich bin ein Frühaufsteher. Das heißt, wenn die Lebensgruppe fertig war, bin ich direkt nach Hause gegangen und er ist gerne noch dort geblieben, verweilt, mit allen geredet. Dann hat das irgendwann geändert und er ist mit mir losgelaufen zur Tramstation, damit wir noch ein bisschen Zeit haben miteinander. Dann bei Tramstation ging ich den einen Weg und er den anderen. Eine kurze Zeit später ging er mit mir, mit meinem Tram mit und machte einen Umweg. Wieder ein bisschen später haben wir uns gedacht, wieso das Tram nehmen, wir laufen. Dann sind wir also nach Hause gelaufen. Dauert etwa eine Stunde von da, wo wir die Lebensgruppe gehabt hatten, bis da, wo ich wohne oder gewohnt habe. Das hat irgendwann auch nicht mehr gereicht und dann haben wir noch extra Runden gedreht. Zum Schluss sind wir zwischen 2 und 2,5 Stunden noch länger in Zürich herumgelaufen, einfach damit wir Zeit miteinander verbringen konnten. Aus Liebe macht man echt verrückte Dinge. Und ich konnte ja dann wenigstens nach Hause und ins Bett. Markus hat es ein paar Mal nicht geschafft, das letzte Tram zu erreichen. Das heißt, er durfte oder musste noch einmal etwa 1 Stunde, 1,5 durch den Irchelpark nach Hause laufen. Aus Liebe machen wir verrückte Dinge. Also lasst uns auch mit dem Geld verrückte Dinge tun. Der zweite Grund, Geld zu geben, ist, wenn ich das Geld verschenke, wird die Macht des Geldes gebrochen. Das heißt, ich bin nicht mehr ein Sklave des Geldes, sondern das Geld muss mir und anderen dienen. Nehme ich mir die Bibel zu Herzen und praktiziere das Geben, regiert das Geld nicht mehr über mich und mein Leben. Ich lerne die Macht des Geldes zu gebrauchen, nicht zu falschen Zwecken, sondern zum Nutzen für mich und besonders auch für mein Umfeld. Mein Markus und ich haben kurz nach unserer Hochzeit uns dazu entschlossen, dass wir mit Gott einen Vertrag machen möchten. Und in diesem Vertrag stand, dir, Jesus, gehört unser ganzes Geld, unser ganzer Besitz. Wir sind nur deine Verwalter. Wir haben diesen Vertrag unterzeichnet und das Papier haben wir heute noch. Gott sollte über alles verfügen. Nicht nur über einen Teil oder über keine Ahnung was, sondern wirklich über alles. Man kann sagen, naja, das war auch kein großes Opfer, denn wir waren beide Studenten, also ich noch im Studium und er im Vertiefungsstudium. Er hatte einen kleinen, geringfügigen Nebenverdienst. Wir hatten nicht viel Geld. Da kann man sagen, ja, war ja kein großes Opfer. Aber im zweiten Blick oder auf den zweiten Blick hat man gesehen, wir haben sehr viel gegeben, nämlich alles. Uns, unser Herz, unser Leben. Die Menschen in Mazedonien, so haben wir gelesen, haben ihr Geld gegeben und zwar auch mehr, als sie gekonnt hätten. Sie haben Gott vertraut, dass es trotzdem für ihr eigenes Leben noch reicht. Gott war ihnen gegenüber so großzügig, dass sie gar nicht anders konnten, als ebenfalls großzügig zu sein. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, hatten mein Mann und ich nicht viel Geld zu Beginn unserer Ehe. Aber es hat gereicht. Als Studenten braucht man nicht viel. Doch es kam der Tag, als bei uns eine Rechnung hereinschneite, die groß war, auch unplanbar, und wir wussten einfach nicht, wie wir sie bezahlen sollten. Und wenn ich sage, eine große Rechnung, dann war es eine Rechnung im vierstelligen Bereich. Unsere innere Ruhe war weg. Woher das Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Wir wussten es schlichtweg nicht. Bei einem nächsten Gottesdienstbesuch kam ein befreundetes Ehepaar auf uns zu, ebenfalls Studenten, und gaben uns einen Briefumschlag. Und haben gesagt, wisst ihr, wir haben jetzt am Ende des Monats noch Geld übrig. Und wir haben Gott gefragt, was wir damit tun sollen. Und wir haben das Gefühl, wir sollen es euch geben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir waren sprachlos. Man rechnet nicht damit, wenn man in den Gottesdienst geht, dass man da Geld bekommt oder einen Briefumschlag mit Geld. Als wir dann aber reinschauten, war unser Erstaunen noch größer. Es war nämlich fast passend genau der Betrag, den wir überweisen mussten. Und unsere Freunde wussten nichts von dieser Rechnung. Sie wussten nichts von unseren Sorgen. Unsere Freunde hatten Geld übrig, weil sie sich selber beschränkt hatten. Sie sind mal hingesessen, haben sich überlegt, was brauchen wir wirklich zum Leben, und haben sich dann ein Budget erstellt. Und sie haben sich daran gehalten. Und durch ihr Budget wussten sie genau, wie viel sie benötigten. Sie hätten das Geld auch für sich behalten können und sagen können, hey, wir sparen noch was für schlechte Tage. Aber ihnen war wichtig, einfach Gott zu fragen, was sollen wir mit diesem Geld tun, das wir jetzt eigentlich nicht mehr benötigen. Und so haben sie das Geld gebraucht, um mit Gottes Führung für andere, nämlich für uns, ein Segen zu sein. Im Umgang mit Geld sind wir auch zur Sorglosigkeit berufen. Eine kurze Klärung vorweg. Sorglosigkeit meint nicht den völlig unvernünftigen Umgang mit Geld. Eher das Gegenteil. Gemeint ist das Thema Geld, die Thematik Geld, ohne Sorge anzugehen. Die Verantwortung, die wir als treue Haushalter haben, kann uns unter Druck setzen. Es gibt viele Fragen oder auch Sorgen, die uns einschnüren können. Haben wir genug für unseren alltäglichen Gebrauch? Haben wir genug fürs Alter? Sind wir gerüstet, falls jemand von uns schwer krank wird? Was, wenn die Arbeitsstelle plötzlich weg ist? Das alles sind Fragen, die uns einschnüren können. Aber Gott wartet nicht darauf, dass etwas schief geht. Er kümmert sich um mich und um dich, damit wir uns nicht mehr sorgen müssen. In Matthäus 6, 26 bis 34 erklärt Jesus, was er damit meint. Er sagt da, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott weiß, was ich brauche. Es gibt also keinen Grund zur Sorge. Das bedeutet aber nicht, dass ich von Gott mit materiellem Reichtum beschenkt werde, wenn ich mich für ihn einsetze, so als Automat. Ich gebe, dann gibst du mir sicher auch. Wohl aber sorgt Gott für meinen Lebensunterhalt. Und diese Sorglosigkeit befreit mich auch nicht unbedingt von finanziellen Problemen oder Sorgen. Aber sie gibt mir eine Ruhe und einen inneren Frieden, der nur Gott geben kann. Etwas anderes, was Gott möchte, wie wir mit Geld umgehen, ist die Freiwilligkeit, so habe ich sie genannt. nicht aus Zwang oder einem Gesetz heraus sollen wir etwas geben oder sollen wir unser Geld weggeben, sondern wir dürfen selber entscheiden, wie viel wir geben wollen. Im 2. Korinther 9, 7 bis 8 steht dazu: Jeder von uns muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der fröhlich gibt. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Es ist Gottes Prinzip, unser Geld zu teilen. Denn er gibt uns mehr, als was wir brauchen. Und wenn du nicht auf das Gesetz vertraust, sondern dein Geben auf Freiwilligkeit basiert, dann bist du auf die Leitung vom Heiligen Geist angewiesen. Wir, mein Mann und ich, wir haben erlebt, dass es richtig spannend wird, wenn wir so viel geben, wie Gott uns sagt und uns nicht von Angst, Zwang oder auch dem Gesetz leiten lassen. Markus hat sich von unseren Freunden und vom Korintherbrief inspirieren lassen und so kam der Tag, als wir Ende Monat noch Geld vorig hatten. Und für ihn war absolut klar, hey, jetzt können wir geben. Wem geben wir und wie viel geben wir? Die Person war schnell gefunden. Es war eine Freundin, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage kam. Aber das wie viel war noch so eine Sache. Als Markus mir seinen Betrag nannte, vom wie viel, brauchte ich zuerst fast ein Sauerstoffzelt. Ich war so geschockt. Ich dachte, jetzt haben wir ja mal was vorig, also können wir was geben, ja, aber auch was auf die Seite legen für schlechte Tage zum Beispiel. Wie gesagt, ich musste mich hinsetzen, tief schlucken. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und für Markus war es so klar, er hat einfach gesagt, hey, schau mal, ich möchte auf Gottes Versorgung vertrauen. Und wenn Gott mir jetzt eine Zahl gibt, dann will ich auch diese Zahl geben. Und ich habe dann gemerkt, für mich schwang immer noch so ein bisschen die Angst mit. Ja, ich will ja aber nicht dann zu wenig haben für die Notfälle. Und irgendwann kam ich an den Punkt, habe gesagt, okay, ich folge Markus und wir geben diesen Betrag. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, Gott ist wirklich so genial. Bei diesem Betrag stimmte er fast bis auf den Rappen genau zu dem, was die Freundin brauchte. Und auch hier wussten wir nicht, wie viel sie wirklich brauchte. Wir haben einfach Gott gefragt, haben eine Zahl bekommen und haben die gegeben. Wenn wir Geld mit fröhlichem Herzen weggeben, kann Gott dadurch Großes bewirken. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Momentan dürfen wir ja nicht singen und mit Liedern Gott anbeten und ihn ehren. Aber gerade durch das praktische Geben, Hilfe leisten, dienen und mit anpacken, können wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Und ich habe mir so überlegt, für mich ist das wie ein bisschen ein Spannungsfeld. Ich habe euch dazu eine Grafik mitgebracht, die ich euch jetzt erklären möchte. Und zwar seht ihr oben die Mentalität des Bettlers, am anderen Ecken die Mentalität des Verantwortungslosen, und auf dem dritten Eck des Dreiecks die Mentalität des Buchhalters. Was meine ich damit? Die Mentalität des Bettlers, das ist vielleicht jemand, der sagen würde, ich habe zu wenig, ich kann nichts geben. Die Mentalität des Verantwortungslosen ist jemand, der sagt, ach, ich gebe jetzt mal alles, Gott sorgt dann schon, ohne Gott zu fragen und ohne den Verstand einzuschalten. Die Mentalität des Buchhalters wäre jemand, der sagt, ich halte mich ans Gesetz. Die genau die 10%, nicht mehr, nicht weniger, genau das. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, Gott möchte, dass wir uns in der Mitte dieses Dreiecks bewegen. da, wo wir aus der Beziehung heraus erkennen, Gott gehört alles. Da, wo wir Großzügigkeit leben können, Sorglosigkeit und Freiwilligkeit. Denn bei aller Opferbereitschaft und Freigebigkeit soll unser Verstand eingeschaltet bleiben. Das heißt, wir sollen so viel geben, wie eigentlich Gott uns sagt, weil dann werden wir immer klarkommen, vielleicht auch mal mehr, als was wir selber das Gefühl haben, wir können geben, einfach mit Vertrauen und ohne Angst. Wir wollen uns nicht an den Besitz klammern, sondern das Geld loslassen und einfach großzügig, sorglos und freiwillig mit Gottes Hilfe unser Geld weggeben. Markus und ich, wir haben erlebt, wie es ist, wenn man sich eigentlich in dieser Mitte bewegt. Unsere Freunde haben sich in dieser Mitte bewegt. Wir haben gelernt, uns in dieser Mitte zu bewegen. Und wenn das passiert, dann gibt es einen Ausgleich, schon eigentlich einen übernatürlichen Ausgleich, den nur Gott schaffen kann, der weit größer und unvorstellbarer ist als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Gott liebt Freigebigkeit durch Freiwilligkeit und er segnet das Geben, indem er den Empfänger segnet, aber auch den Geber. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du unser Schöpfer bist und dass wir durch dich geschaffen sind, dass du uns alles geschenkt hast, was wir brauchen, was wir zum Leben brauchen. Und mit diesem Geschenk, Jesus, stellst du aber auch den Anspruch, dass wir erkennen und anerkennen, alles gehört dir. Und so bitte ich dich, dass du uns an diesen Punkt wirklich führst, dass wir freiwillig und freigebig, großzügig dein Geld weggeben können. Amen.